So die ersten 5 Kapitel von der Apostelgeschichte ist ja die erste Gemeinde so ein Herz und eine Seele gewesen. Wenn du siehst, irgendwie, es ist irgendwie immer noch steiler drauf gegangen. Gut, es hat einen Zwischenfall gegeben mit Hananias und Sapphira, das war ja ziemlich echt gewesen. Aber gleichzeitig hat das ja die Gemeinden auch gestärkt in der Heiligung. Und auch da, jetzt im Kapitel 6 am Anfang, geht es mal zuerst weiter in dem Stil, wenn es da heisst, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten. Wie viele Mal haben wir das jetzt schon gelesen? Dann ist ein paar Kapitel. Ständig geht es um das, oder? Das Wachstum geht weiter. Die Bewegung entwickelt sich gut unaufhaltsam. Es gibt Ausleger, die schätzen, also das ist einfach ihre Schätzung, dass es schon etwa 20'000 Leute könnte haben in der Gemeinde zu dieser Zeit. Und wenn wir die Schilderungen über die erste Gemeinde so ein bisschen vor dem inneren Auge durchgehen lassen, wie viele Menschen zu Jesus gefunden haben, wie sie füreinander geschaut haben, einfach die Atmosphäre, das Teilen, Gemeinschaft, dann kommt vielleicht zwischendurch so ein Gedanke, hey, zu so einer Gemeinde sollte man gehören, oder? Das wäre es doch noch. Wow, weißt du, wäre das schön. Und wenn man einen Punkt will, Mühe haben, vielleicht auch mit eigener Gemeinde, oder denkt, ja, dort hat es ein bisschen Mangel. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir uns dann fragen, ob wir überhaupt so eine perfekte Gemeinde würde die passen. Oder ob es sogar so könnte sein, dass sobald wir Teil von dieser perfekten Gemeinde sind, dass sie dann eben gar nicht mehr perfekt ist. Ja, es gibt keine perfekte Gemeinde. Und darum sollten wir nicht eine perfekte Gemeinde suchen, sondern probieren, das in die eigene Gemeinde zu investieren, was wir können, damit sie eben sich auch gut entwickelt. Auch die erste Gemeinde war nicht perfekt gewesen. Und das sehen wir jetzt in dem Weiteren, was heisst, da entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Wenn Satan keinen Erfolg hat durch Angriffe von aussen, durch Verfolgung, dann ist es naheliegend, dass es durch innere Probleme probiert, Gemeinde anzugreifen, durch Uneinigkeit. Jetzt in der ersten Zeit war es ja da üblich gewesen, dass die armen Witwen versorgt worden sind. Jeden Tag haben sie etwas bekommen, tägliche Gaben. Und die Gläubigen aus dem griechischsprachigen Gebiet, die sind jetzt zu den Aposteln gekommen und haben eine Klage vorgebracht, nämlich, dass ihre Witwen gegenüber den jüdischen Witwen benachteiligt worden sind, dass die jetzt kurz gekommen sind. Und wir haben ja gerade zuletzt noch gehört, die Apostel, wie sie da, in letzter Zeit sind sie ausgepeitscht worden, sie sind von einem Engel aus dem Gefängnis geholt worden, also übernatürlich, und man sieht, die sind in ganz anderen Sphären irgendwo gewesen, und jetzt kommt da so etwas Irdisches an sie hin. Könnte man ja denken, ja nein, also was kommen die jetzt mit dem Zeug zu uns? Aber nein, sie nehmen das ernst. Wir lesen da in Vers 2 bis 4. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also die Apostel haben das Problem ernst genommen. Das ist ja schon mal wichtig, oder? Sie haben das nicht abgespielt und es probiert zu verniedlichen. Sie haben es ernst genommen. Sie haben gesagt, ja, okay, es gibt Handlungsbedarf. Sie haben angeschaut, analysiert, ja, es gibt Handlungsbedarf. Und offensichtlich haben die Kläger auch bereits einen Vorschlag gehabt. Also steht das nicht da, aber man kann es fast ableiten aufgrund der Antwort der Apostel. Nämlich der Vorschlag wird gewesen sein, ihr Apostel, macht ihr das, da kommt es gut. Könnt ihr da die Essensausgabe machen? Und die Antwort von der Apostel war, nein. Ich bin überzeugt, dass wir da an einem ziemlich wichtigen Punkt sind. Die Bibel zeigt uns da einen weiteren Schlüssel, wie Gemeinde, oder warum die erste Gemeinde so stark gewachsen ist. Nämlich, der Schlüssel heisst jetzt in dem Punkt Fokussierung. Fokussierung. Und die Fokussierung wird das in diesen Versen in 3 Stichworten eigentlich näher gebracht. Und das schauen wir jetzt uns an. Zuerst einmal kommen sie zur Erkenntnis und sagen da Folgendes. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Und das erste Stichwort heisst Eliminierung. Also der Apostel eliminieren etwas, was nicht in ihren Aufgabenkatalog gehört. Nicht ihre Hauptaufgabe. Sie setzen Prioritäten, und zwar aufgrund von den Aufgaben, die ihnen gegeben sind. Und das ist der Dienst am Wort. Also die Verkündigung. Und an dem halten sie fest, obwohl eine Notsituation eingetreten ist, obwohl Forderungen kommen aus der Gemeinde raus. Sie sehen aber das Problem. Also für sie ist nicht die Frage, sollen wir das noch machen oder nicht, sondern für sie ist nur die Frage, wer macht es? Sie selber wollen es und können es nicht machen. Und ich habe den Satz da zwar auch schon mal erwähnt, aber ich finde das wirklich sehr interessant. Es ist ein Zitat von Andy Stanley, der sagt, Fokussierung geschieht durch Eliminierung. Also, dass man Sachen zu Sachen auch Nein sagt. Oder wenn man Jesus fokussiert dient, dann muss man auch Nein sagen. Man kann immer nur Ja sagen. Auch als Gemeinde. Wir können nicht alles tun, was gut ist. Sonst würden wir uns verzetteln, wir würden uns befordern und würden unsere Kraft verlieren. Und darum müssen wir uns auch fragen, was ist die primäre Aufgabe von uns? Was ist die primäre Aufgabe von der Gemeinde? Es gibt immer mehr, so in der christlichen Welt, die sagen, die Gemeinde sollte weniger von Sünde reden, weniger so um die Thematik, weniger predigen und mehr sozial sich engagieren. Sich auch materiell nicht annehmen. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine wichtige Aufgabe. Oder sich materiell nicht annehmen. Und ich wünschte, wir könnten das noch mehr machen als Gemeinde. Aber das grösste Bedürfnis der Menschen, das ist die Botschaft hören von Jesus. Denn die Seele kommt vor dem Leib. Die Seele ist ewig, der Leib nicht. Aber ich möchte nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich wünschte mir, wir hätten noch mehr Kraft für beides. Aber Prioritäten, müssen wir sagen, ist von der Botschaft her. Was wäre jetzt passiert, wenn der Apostel gesagt hätte, also gut, wir machen das. Es wird zwar ein bisschen stressig, okay, wir machen es auch noch. Ich glaube, das Reich Gottes hat aufgrund von dieser Antwort irgendwo Schaden genommen. Und zwar einfach auch Mangel gelitten am Wort Gottes. Mangel gelitten am Wort Gottes. Ich glaube, es liegt eine Kraft darin, sich an einer Sache intensiv anzunehmen und sich nicht von anderen Sachen abzulenken zu lassen. So richtig intensiv etwas ganz zu machen. Es gibt viele Menschen, die uns das auch vormachen. Wo sie fokussiert sind auf das Ziel. Und das sind zum Teil nicht einmal Gläubige, aber einfach so ein Beispiel. Ich denke mal an Roger Federer zum Beispiel. Der hat ja viele Rekorde gebrochen. Der hat Ziele erreicht. Und jetzt sagen die einen, ja gut, der ist ein Naturtalent, oder? Aber wie viel Naturtalent haben sie nicht geschafft? Es gibt ganz viel. Ich glaube, dass es bei ihm und bei vielen anderen einfach auch darum geht, die können sich fokussieren. Die können Sachen wie Nein sagen dazu, um ihre Ziele zu erreichen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns auch mal selber fragen, wie ist es bei uns? Was braucht es bei uns? Wenn wir die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, wirklich gut erfüllen wollen, dann müssen wir uns auch fokussieren. Und welche Sachen lenken uns vom Ziel ab? Welche Sachen lenken uns ab? Was sollen wir eliminieren? Die Frage ist natürlich auch, haben wir überhaupt etwas, wo Gott uns, ist uns etwas bewusst, wo Gott uns gegeben hat? Hey, schau da. Eigentlich möchte Gott jedem Christ etwas so geben, wo er sagt, schau da, möchte ich, dass du dich fest investierst. Das ist eine Aufgabe. Und das muss nicht jetzt nur in der Gemeinde im eigentlich näheren Sinn sein, aber es ist natürlich schön, wenn du das sagst. Das Geheimnis, glaube ich auch, also eines von den verschiedenen Geheimnissen, warum die erste Gemeinde sich so gut entwickelt hat, weil sie sich fokussiert haben und durch das haben sie das eine oder das andere eliminiert. Und darum haben die 12 Apostel gesagt, nein, wir tun das Wort Gottes nicht vernachlässigen. Und das zweite Stichwort in dem Text heisst, also natürlich nicht zuvor, aber Bedeutung ist Delegieren. Das haben sie auch gemacht, das sehen wir da. Sie haben gesagt, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Und das ist die Lösung der Apostel auf das Problem in der Gemeinde. Sie machen nicht alles selber. Sondern wenn sie alles selber würden machen, gäbe es mehr Stress, mehr Hektik. Das würde sich dann auswirken auf andere Bereiche. Sie werden kraftlos. Nein, ihre Lösung ist, sie bindet die anderen mit ein. Sie sagen, das ist nicht etwas, was mit Faulheit zu tun hat, sondern das ist weise, das ist mega weise. Dass sie andere mit einbinden und sagen, hey, Leute, wisst ihr was? Ich könnte mithelfen, das Problem zu lösen. Nicht nur, hey, macht ihr mal, sondern helfen doch mit, werden Teil der Lösung. Fokussieren durch Delegieren. Sie werden die Verantwortung mit eingenommen. So, weg vom Konsum hin zur Beteiligung. Weg davon, wo werden meine Bedürfnisse gestillt, bis hin dazu, was kann ich beitragen in der Gemeinde. Und ich glaube, das ist übrigens auch der beste Weg, sich in der Gemeinde zu integrieren. Es gibt immer wieder Leute, generell jetzt auch, die wie Mühe haben, in der Gemeinde jetzt zu finden. Und dann, wie finden die, ja, in dieser Gemeinde finde ich nicht drin. Und dann ist die Gemeinde schuld. Und ich denke, das kann schon auch sein, dass eine Gemeinde ein bisschen in sich gekehrt ist. Aber wenn jemand sich so investiert, dann wird er schnell sich integrieren. Wird er Freunde finden, dann wird man ihn kennenlernen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir mit anderen mit einbinden. Das kann sein, dass man manchmal eine Aufgabe macht und es geht länger, wenn man jemanden einbindet, als wenn man es selber macht. Aber es ist eben doch schleuer, langfristig, wenn man es macht. Und so sollen wir auch Leute trainieren. Und je mehr das die Verantwortung steigt, desto mehr sollte dann jemand sein, wo man sieht, der hat Weisheit und Einsicht von Gott bekommen. Der kann die Verantwortung tragen und es ist auch die Rede von einem guten Ruf. Gegen aussen und gegen innen. Dann das dritte Stichwort wird uns im Vers 4 zeigt: Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und da geht es dann um Konzentration. Aufs Wesentliche. Sie lassen sich nicht von der Kraftquelle abbringen. Meine, und das ist ja durchaus eine Not, oder, wo man da entgegenkommt. Da kann man sagen, ja gut, das will man jetzt noch verstehen. Sie sind mega konsequent. Sie wissen, wenn wir weiterhin, wenn Gottes Wirken erleben, dann dürfen wir da nicht zurückweichen. Wir müssen uns weiterhin intensiv mit Gebet und Wort Gottes befassen. Durch das Gebet haben sie nämlich können den mächtigen Arm von Gott bewegen und durch das Wort Gottes haben sie können Menschen bewegen. Auch heute noch, glaube ich, ist es plus minus auch noch so. Meine, das war bei ihnen wirklich die Hauptaufgabe gewesen. Nicht jeder hat das genau der Art explizit, aber im Grundsatz ist das für jeden Gläubigen, gehört es zu den ganz wichtigen Beschäftigungen, nämlich die Bibel, Wort Gottes und das Gebet. Wir sehen es am Beispiel von der Martha und der Maria. Ich finde das so eine herzige Geschichte auch. Wir sehen Martha, die sich so fest einsetzt für Jesus, für die Jünger. Ich meine, die sieht die Arbeit, oder? Die sieht die Verantwortung. Du kannst dich jetzt nicht die Gäste da hocken lassen. Ja, die muss sich verköstigen und sie müht sich und krampft. Und ihre Schwester Maria hockt faul um. Die hockt nur da, macht nichts, kein kleiner Finger. Aber das Entscheidende ist eben, wo sie hockt. Sie hockt Jesus zu Füßen. Und Jesus sagt, Maria aber hat das gute Teil der Welt, das nicht von ihr genommen werden wird. Also im Beten und im Bibellesen, da ist Kraftquelle. Zu Füßen von Jesus. Das ist wie ein göttliches Kraftreservoir. Es ist immer noch so. Vor Gott liegt unsere Kraft. Und der Habakuk, der Prophet, ruft im Habakuk 3, Vers 19: der Herr ist meine Kraft. Der Herr ist meine Kraft. Der Herr selber ist es. Und ich will mich nicht von dem Herr entfernen. Schaut, wenn der Widersacher sich vor etwas fürchtet, dann, wenn Christen, wenn Gläubige Jesus zu Füßen sitzen und sich von ihm prägen lassen. Wenn er etwas will verhindern, dann ist es genau das. Und wenn wir jetzt den Alltag anschauen, von uns, ich weiß es nicht, oder von Christen oder in der Gesellschaft, dann müssen wir sagen, ich glaube, er ist recht erfolgreich, der Widersacher. Ich habe mal so stellvertretend einfach eine Studie, die ein Gesellschaft widerspiegelt, denen von den Jüngeren jetzt, nicht jetzt christliches Umfeld, aber gleich. Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 in Deutschland sind durchschnittlich pro Tag 2,6 Stunden online. Und am Wochenende sind es 3,7 Stunden pro Tag. Das ist fast ein halber Arbeitstag online. Und in dem Zusammenhang kann man davon ausgehen, dass sie jetzt nicht irgendwie sehr kreativ am Arbeiten sind. Von 500 befragten Jugendlichen zwischen 8 und 14, 500 sagen 48%, ich habe Stress wegen dem Smartphone. Das lenkt mich ab. Nein, ich habe das Smartphone lenkt mich ab und 24% sagen, ich habe Stress, Kommunikationsstress. Und, 100, und die durchschnittlichen Smartphone-Nutzer, also Jugendliche, die schauen 150 Mal pro Tag aufs Smartphone. 150 Mal. Also der Chef der Jugendlichen in Deutschland ist jetzt das Beispiel. Und ich muss mir mal vorstellen, das ist unglaubliche Ablenkung. Und das ist ja, in der Regel sind das irgendwelche Nonsensinformationen, die überhaupt nicht wichtig sind. Und ich sage jetzt nicht, ich bin da völlig nicht betroffen. Das würde ich mit dem nicht sagen. Das ist einfach das Beispiel von diesen Smartphones. Das ständige Band von dem Smartphone und die Menge an Informationen führt dazu, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann. Man ist wie, wird oberflächlich und eben, wie Sie da sagen, auch irgendwo gestresst, ein Stück weit. Man kann dann die wichtigen Informationen auch nicht mehr gleich gewichten und aufnehmen. Und das verunmöglicht, richtig tief auf Gott sich einzulassen. Und das ist eigentlich mega, mega schlimm, sage ich jetzt mal. Und jetzt müssen wir nicht nur an die Jungen denken, das war jetzt einfach das Beispiel gewesen. Ich meine, wir haben auch unsere Bereiche, wo wir uns nicht zu fest ablenken lassen. Also ich auch. Und darum ist es auch gut, wenn wir uns mal selber hinterfragen. Wo bin ich auch zu fest dran, dass ich mich ständig ablenken lasse? Von der Konzentration auf Gott, auf seine Liebe, auf seine Fürsorge, Gnade. Und warum fällt es uns so schwer, Jesus vor den Füßen zu sitzen. Klar, wir können unsere Ablenkungen wahrscheinlich schon definieren, dann gleich mal, wenn man es so ein bisschen studiert im Alltag, aber warum zieht uns Gott nicht mehr an? Ich meine, wir reden vom Höchsten. Wir reden von dem, der ewig ist, kein Ende hat, der alles weiss, der voll Liebe ist. Warum zieht er es nicht mehr an? Und wisst ihr, schlimm, also nicht das Schlimmste, aber auch sehr schlimm ist, dass es vielleicht fast normal geworden ist. Normal geworden, dass man am ewigen Gott kann begegnen kann. Und es ist irgendwie nicht mehr Spezielles. Ja, ja, klar, ich kann Gemeinschaft haben mit dem König gefallenen Königen, der, der die Erde gemacht hat. Es ist irgendwie normal. Der König redet zu mir. Aber das war nicht immer so gewesen. Im 2. Mose 33 ist es recht eindrücklich beschrieben, wie der Mose Gott begegnet und was das auslöst im Volk Israel. Wir lesen mal den Vers 8 an. Da heißt es geschah. Auch so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf, also Zelt von der Begegnung. Ist der Mose rausgegangen und die Leute haben es gesehen und dann sind alle aufgestanden. Das ganze Volk ist aufgestanden und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Also die haben es gesehen und der Mose geht wieder zum Zelt und dann sind sie aufgestanden und haben geschaut und oh. Der begegnet dem lebendigen Gott. Der Gott, der heilig ist, grenzenlos. Und der Gott will uns auch begegnen. Der Gott meint auch uns. Und irgendwo schon verrückt, wenn man das langweilig findet. Und das ist eigentlich, und ich würde das nicht irgendwie euch anklagen oder uns anklagen, ich rede jetzt ein bisschen pauschal, gut, ich muss selber beurteilen, ob man betroffen ist, aber einfach auch pauschal, ich weiss, also von Studien auch in der Christenheit, dass viele kaum mehr richtig ernsthaft die Bibel lesen. Oder so husch, husch, so ein bisschen Schmalspur schnell, um vielleicht das Gewissen zu beruhigen. Aber ich finde es eigentlich schlimm. Ist irgendwie wirklich schlimm. Wenn das so ist. Und Gott ist so tief und so viel. Und will uns begegnen. Und ich möchte es einfach auch als Christenheit aufrufen, zum Buße tun. Zum Umkehren. Gerade wenn wir falsche Prioritäten gesetzt haben und wenn es uns selber betrifft, dass wir vielleicht mit jemandem zusammen das mal aussprechen, sage Jesus, es tut mir so leid, ich will ganz neu da in die Tiefe einfinden mit dir, in die Ernsthaftigkeit hinein. Fokussieren durch Konzentration. So können wir Gott, wir leben persönlich, aber auch als ganze Gemeinde. Und es ist für uns nicht einfach in heutiger Zeit. Definitiv nicht. Ich meine, wenn wir, ich weiß auch nicht, vor 100, 200 Jahren, da haben sie ja fast kein Ablenkungspotenzial gehabt. Wenn es dunkel war, ist man daheim gewesen, hat das Kerzchen brennt und man hat irgendetwas gemacht und hat viel mehr Musse gehabt, um nur die Bibel zu lesen. Die haben es wirklich gut gehabt. Wir können sagen, ja gut, die haben natürlich auch viele Nachteile wieder gehabt. Also, aber wir sind jetzt einfach da, wo wir sind. Und ich denke, wir können aufstehen und sagen, nein, ich will mir das Wichtigste nicht nehmen lassen. Ich will mir dann neu auch mich da drin nie begeben. Und dann heißt es im Vers 5 weiter Folgendes. Es heißt da, und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Das sind alles griechische Namen, die uns da entgegenkommen. Und das zeigt, dass die Menge der Leute, also auch die jüdischgläubigen, die haben die griechischen Christen ernst genommen. Also aus den griechischsprachigen Gebieten, die haben sie ernst genommen. Sie haben auch ihre Position gestärkt. Es war ein Ausdruck von Liebe und Einheit. Und es war auch sehr weise, dass sie das gemacht haben. Weil die, haben, die Hellenisten, die haben auf einen Schlag kein Problem mehr gehabt. Ich merke, wir haben ernst genommen. Das war alles gut gewesen. Zwei von diesen Diakonen sind uns ja bekannt. Der Stephanus, der dann der erste Märtyrer geworden ist. Und der Philippus, der Evangelist, der später auch dann das Evangelium auf Samaria gebracht hat und den Kämmerer aus Äthiopien zum Glauben geführt hat. Vers 6 heißt dann, diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Also indem sie den sieben Männern die Hände aufgelegt haben, haben sie ihnen Verantwortung übertragen. Die haben wirklich das auch, darum machen wir das übrigens auch, wenn wir die Ikonen einsetzen, ganz bewusst die Hände auflegen, das ist, ich bin jetzt nicht einmal sicher, ich hätte sagen, das ist glaube ich, nicht nur symbolisch. Ich glaube, dass so ein Handauflegen nicht muss, aber kann auch etwas passieren, dass Gott auch dann den neuen Diakon auch noch ausrüstet, mit einer Gabe zum Beispiel oder mit etwas. Kann er natürlich auch, wenn die Hand nicht auf dem Kopf ist, aber es ist wie ein Ausdruck von Verantwortung und von Identifikation. Also die Apostel haben sich mit diesen sieben Männern identifiziert und gesagt, schaut, ihr seid jetzt unsere Stellvertreter, ihr übernehmt die Aufgabe. Und die sieben Männer haben sich einsetzen lassen. Das ist übrigens wesentlich, dass wir sie überhaupt können, können beauftragen, haben sie sich müssen bereit erklären, sich brauchen zu lassen. Und auch heute ist es auch noch gleich, oder? Dass mit der Gemeinde darauf angewiesen ist, dass Menschen sich, Gemeindeglieder sich brauchen lassen. Dass sie ihre Lebensprioritäten so setzen, dass man ihnen Aufträge, Aufgaben und Verantwortung übertragen kann. Gerade als Gemeindeleitung ist es wichtig, dass wir Mitarbeiter eben auch als Diakone einsetzen können. Und seit einiger Zeit haben wir Leitermangel, gerade auch in der Gemeindeleitung, und bringen die einfach nicht weg. Und ich denke, es wäre so wichtig, dass wir als Gemeinde auch wachsen können. Ich möchte es einfach auch nochmal sagen, bitte betet doch ernsthaft an Gott. Gerade den Blick auf den Leitermangel, aber auch prüfen wir uns selber auch, ob es bei uns Handlungsbedarf gibt. Und dann heißt es schließlich im Vers 7, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Das Wort Gottes wuchs. Ich finde es eine interessante Formulierung. Es hat gewachsen, ja. Das ist noch lustig, oder? Aber das heisst einfach, es hat mehr Raum eingenommen in den Herzen der Gläubigen und hat so auch nicht gläubige Menschen erreicht. Und so ist die Krise letztlich zu einem Glücksfall geworden. Es ist ja sehr oft so, dass das passiert. Durch die neue Organisation mit den Diakonen hat die Gemeinde dann viel mehr können, noch mehr können wachsen, weil sie ein breiteres Fundament hatte. Und einmal mehr wird erwähnt, wie unaufhörlich die Zahl von den Gläubigen zugenommen hat. Ja, sogar eine grosse Menge von Priestern ist zum Glauben gekommen. Und das ist bemerkenswert, weil die sind bis dorthin nur schwer zu erreichen gewesen. Das sind eigentlich die gewesen, die sich am meisten gewehrt haben gegen Jesus. Und jetzt heisst es da eine grosse Menge von Priestern. Also, boah, grosse Menge von Priestern. Das ist der Hammer gewesen. Das sind die gewesen, die man denkt, die kommen eh nicht zum Glauben. Und jetzt ist eine grosse Menge zum Glauben kommen. Und gerade ausgerechnet nach diesem inneren Problem, wo sie es nachher gelöst haben, durch die Fokussierung. Spannend. Ich bin überzeugt, dass wir heute einen Weg gehört haben, wie wir persönlich und auch als Gemeinde können wachsen können. Auch in der Leitersituation und einfach dort, wo wir stehen, fokussieren auf das Entscheidende. Es gibt so viele Sachen, die man eigentlich könnte schon sich sagen wir mal, zurechtschneiden. Oder wir haben auch Gärtner unter uns. Manchmal muss man einen Baum oder ein Gestrüpp zurückschneiden. Und dann wächst es nachher noch viel mehr als vorne. Einfach sich fokussieren. Und es sind so die drei Sachen, die wir gesehen haben, fokussieren durch Eliminieren von gewissen Sachen, die uns halt ein Ziel zu erreichen. Fokussieren durch Delegieren von Aufgaben, andere beauftragen, mit ihnen weg vom Konsum hin zum Mitwirken und schließlich fokussieren auf durch Konzentration auf Gottes Kraftquelle. Ja, ich hoffe und bete, dass wir uns da herausfordern lassen und vielleicht auch das eine oder das andere hinterfragen und dürfen merken, ja, das gibt uns mehr Power. Amen. Und ich denke, es wäre noch schön, vielleicht spontan, ist jetzt einfach, vielleicht hat jemand gerade, möchte jemand gerade in einem Gebet Antwort geben. Ich würde sagen, einfach, haben wir einfach einen Moment still,